Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 2. Juni 2023, gleich dem 12. Chodad 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, SCO und BRICS können dabei helfen, neue Weltordnung zu errichten. Hamid Nouri bricht Rekord von Einzelhaft in Schweden. Israel bringt Gesetzentwürfe ein, um Kontrolle über palästinensische Schulen zu verschärfen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, SCO und BRICS können dabei helfen, neue Weltordnung zu errichten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, und die BRICS-Gruppe der Schwellenländer könnten großen Einfluss auf die Errichtung einer neuen Weltordnung haben. Amir Abdollahian machte diese Bemerkungen am Donnerstag in Kapstadt, als er sich mit seiner südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor traf. Der iranische Chefdiplomat sagte, die Weltordnung verändere sich. Amir Abdollahian äußerte die Hoffnung, dass die BRICS-Mitgliedstaaten bald Mechanismen für die Mitgliedschaft Irans und anderer interessierter Länder ausarbeiten würden. Er sagte, es seien Bemühungen im Gange, eine Sitzung der gemeinsamen Wirtschaftskommission Iran-Südafrika in der südafrikanischen Verwaltungshauptstadt Pretoria abzuhalten. Der iranische Außenminister listete einige Kapazitäten der iranischen Technologie- und Ingenieurunternehmen auf. Die Islamische Republik sei bereit, diese Fähigkeiten zu nutzen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Südafrika weiter zu festigen. Er verwies dann auf die unschätzbare Erfahrung Irans bei der Unterstützung von Nachbarländern bei der Bekämpfung des Terrorismus und brachte die Bereitschaft seines Landes zum Ausdruck, diesbezüglich Expertenkonsultationen mit relevanten südafrikanischen Institutionen durchzuführen. Er würdigte auch die Unterstützung Südafrikas für die palästinensische Sache und den Kampf der unterdrückten Nation gegen Israel. Pandor ihrerseits würdigte die Anwesenheit von Amir Abdollahian beim BRICS-Treffen, das für den 2. Juni geplant ist. Sie sagte, die BRICS-Außenminister würden ihre Standpunkte zum Beitrittsmechanismus austauschen und die Ergebnisse beim nächsten Gipfel vorlegen. Die südafrikanische Außenministerin forderte außerdem den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Pretoria und Teheran. Sie verwies auch auf einige Entwicklungen an der Südflanke Afrikas und bezeichnete den Terrorismus als eine der größten Gefahren in der Region. Hamid Nouri bricht Rekord von Einzelhaft in Schweden. Einem neuen Bericht zufolge hat Hamid Nouri, ein ehemaliger iranischer Justizbeamter, der illegal in Schweden inhaftiert wurde, den Rekord in Einzelhaft in der Geschichte des nordischen Landes gebrochen. Die schwedische Tageszeitung Aftonbladet berichtete am Mittwoch unter Berufung auf seinen Anwalt Thomas Bodström, dass Nuri inzwischen bis Ende Mai 1295 Tage in einer 7 Quadratmeter großen Zelle verbracht habe und von anderen Gefangenen getrennt sei. Er sei derzeit die Person mit der längsten Einzelhaft in Schweden, sagte Bodström und beschrieb ihn als den isoliertesten Gefangenen in der Geschichte des Landes. Bodström wies darauf hin, dass der 62-jährige iranische Staatsbürger seine Familie in der Vergangenheit mehrmals getroffen habe, es ihm aber nun nicht mehr gestattet sei, mit ihnen in Kontakt zu treten, was völlig bedeutungslos sei. Nuri wurde bei seiner Ankunft am Flughafen Stockholm im November 2019 festgenommen und sofort inhaftiert. Er wurde wegen unbegründeter Anschuldigungen vor Gericht gestellt, die Vertreter der Terrorgruppe Mujahedin-e-Khalq-Organisation gegen ihn erhoben hatten, die offen mit der Durchführung terroristischer Operationen gegen iranische Politiker und Zivilisten prahlt, die als Unterstützer der Regierung gelten. Im vergangenen Juli verurteilte ein schwedisches Gericht Nuri zu lebenslanger Haft. Das Gericht, das von Iran als rechtswidrig bezeichnet wurde, verurteilte Nuri wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ausschließlich auf der Grundlage von Behauptungen von im europäischen Exil lebenden MKO-Terroristen. Seit seiner rechtswidrigen Festnahme sitzt er in Einzelhaft. Israel bringt Gesetzentwürfe ein, um Kontrolle über palästinensische Schulen zu verschärfen. Die israelische Knesset hat zwei Gesetzentwürfe eingebracht, die palästinensische Bildungszentren und ihr Personal in den seit 1948 besetzten Gebieten einer strengeren Kontrolle durch den sogenannten Sicherheits- und Geheimdienstapparat des Regimes unterziehen würden. Laut hebräischsprachigen Medien würde einer der am Mittwoch vorgeschlagenen Gesetzentwürfe vom israelischen Bildungsministerium verlangen, Hintergrundsicherheitsüberprüfungen bei potenziellen Ländern durchzuführen. Der Gesetzentwurf würde ein Komitee ermächtigen, nach Durchführung einer Anhörung der Ernennung eines Lehrers zu widerrufen oder einen Schulmitarbeiter zu entlassen, wenn dieser sich mit einer sogenannten Terrororganisation identifiziert oder seine Unterstützung für den bewaffneten Kampf gegen das Besatzerregime äußert. Außerdem würde die Lizenzierung von Schulen davon abhängen, ob sie den grundlegenden Anforderungen des israelischen Schulsystems entsprechen. Laut der israelischen Zeitung Haaretz sagte die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel, ACRI, dass dies ein Schritt zur Wiedereinführung der Aufsicht über das palästinensische Schulsystem in den besetzten Gebieten sei, die früher Israels interner Sicherheitsdienst Shin Bet ausübte. Die Praxis wurde 2005 eingestellt. Nach Angaben der arabischen Kampagne für Bildung für alle haben israelische Streitkräfte den Abriss von 58 Schulen im Westjordanland, darunter Ostalrutz, angeordnet. US-Studenten erhält Morddrohungen, nachdem sie Israel bei Universitätsrede verurteilt hat. Berichten zufolge hat eine jemenitisch-amerikanische muslimische Studentin Morddrohungen erhalten, nachdem sie in einer Rede an der City University of New York, CUNY, die brutale Behandlung der Palästinenser durch das israelische Regime verurteilt hatte. Fatima Muhammad, die derzeit für die Anwaltsprüfung des Staates New York studiert, nutzte ihre Rede bei der Eröffnungszeremonie der CUNY School of Law am 12. Mai, um eine unverblümte Tirade gegen die immer wieder tödliche Aggression des Regimes gegen Palästinenser auszusprechen. Sie war danach Morddrohungen und Islamfeindlichkeit ausgesetzt, was dazu führte, dass sie und ihre Familie um ihre Sicherheit fürchteten. Demokratie jetzt! Ein einstündiges amerikanisches Fernsehen veröffentlichte einen Auszug aus der Rede, in der Muhammad das Besatzungsregime anprangerte, weil es weiterhin wahllos Kugeln und Bomben auf Gläubige regnen lässt, Alte und Junge ermordet und sogar Beerdigungen und Friedhöfe angreift. Sie unterstrich auch die Unterstützung des Regimes für Siedlergewalt gegen die Palästinenser und wies darauf hin, dass Tel Aviv Lynchmobs dazu ermutigt, palästinensische Häuser und Unternehmen anzugreifen. Während der Rede erinnerte Muhammad außerdem daran, dass das Regime weiterhin palästinensische Kinder inhaftiert, während es sein Projekt des Siedlerkolonialismus fortsetzt und Palästinenser aus ihren Häusern vertreibt. Die CUNY School of Law übertrug die Zeremonie live, entfernte das Video jedoch nur wenige Stunden später von ihren YouTube-Kanälen. Am Dienstag beschuldigte die Universität sie, eine Hassrede gehalten zu haben. Sie hat jedoch inzwischen unterstützende Erklärungen erhalten, unter anderem von Dutzenden von juristischen Mitarbeitern und Studenten der CUNY, die die Universität aufgefordert haben, ihre Erklärung vom 30. Mai zurückzuziehen und sich bei ihr zu entschuldigen. Kubanischer Präsident, es ist Zeit, die Hegemonie des US-Dollars zu beenden. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel sagte, der Verzicht auf den US-Dollar werde die Entwicklungsländer von der Hegemonie Washingtons befreien. Der Status des Dollars als Weltreservewährung ermöglicht es den Vereinigten Staaten, eine aggressive hegemonistische Politik des Mauerbaus, der Verhängung von Strafsanktionen, Erpressung, Aggression und Verleumdung zu verfolgen, sagte Díaz-Canel gegenüber RT in einem am Donnerstag ausgestrahlten Exklusivinterview. Der Präsident sagte, dass der BRICS-Block der Schwellenländer eine brillante Alternative für die wirtschaftliche Integration, insbesondere für Entwicklungsländer, darstellt. Die repräsentieren etwa 40% der Weltbevölkerung und machen etwa 25% der Weltwirtschaft aus. Angesichts der Forderungen nach einer gemeinsamen BRICS-Währung zur Begleichung von Handelsstreitigkeiten haben Mitglieder der Gruppe begonnen, mehr bilateralen Handel in ihren eigenen Währungen abzuwickeln und den US-Dollar zu meiden. In Zeiten wie diesen bekommen wir Freunde aus anderen Ländern, die uns mit echten Taten und unter Bedingungen unterstützen, die unserer Unabhängigkeit nicht schaden, sagte der kubanische Präsident. Auch in Brasilien forderte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kürzlich die Einführung einer gemeinsamen Währung für die südamerikanische Region, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Der weltweite Trend, den US-Dollar bei Handelstransaktionen durch lokale Währungen zu ersetzen, beschleunigt sich weiter, da immer mehr Länder Schritte unternommen haben, den Greenback abzuschaffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Bei unserem letzten Besuch in Shiraz machten wir Sie mit den Baudenkmälern aus der Zeit der Sand-Dynastie bekannt, die Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts nach Christus, also nicht einmal ein halbes Jahrhundert in Iran herrschte, aber viele Spuren hinterlassen hat, die heute noch Menschen aus dem In- und Ausland anziehen. Zu diesen bleibenden Erinnerungen gehören die Arge Karim Khani, eine große Zitadelle mit dicken Mauern, mitten in der Stadt der Wakil Bazar, das Wakil Badehaus oder die Wakil Moschee. Der namensgebende Teil dieser Gebäude, Wakil, war der Titel des Herrschers Karim Khanesand. Denn er trug nicht den Titel Schah, sondern Wakil Ra'aya, was Statthalter oder Vertreter des Volkes bedeutet. Heute wollen wir uns nun anderen Anziehungspunkten der Provinzhauptstadt Shiraz zuwenden, Orten, die die Menschen aufsuchen, um ihrem Glauben und ihren religiösen Gefühlen Ausdruck zu geben, heiligen Ruhestätten und Moscheen. Denn Sie sollten wissen, liebe Hörerfreunde, dass derartige Orte in Shiraz und seiner Umgebung zahlreich sind, sodass einige die Provinz auch Land der heiligen Ruhestätten nennen. Historiker und Islamexperten bezeichnen die Provinz Fars und insbesondere Shiraz als einen der ersten Orte, an denen Schiiten lebten. Da die Menschen hier religiös waren, wurde die Stadt als Darul Mu'minin bezeichnet, was bedeutet Haus der Gläubigen. Diese historische Vergangenheit bezeugen viele Baudenkmäler in Shiraz, die auf das 9. und 10. Jahrhundert nach Christus zurückgehen und die über eine kulturreiche Vergangenheit der Menschen zu dieser Zeit Zeugnis ablegen. Nutzen wir nun diese Gelegenheit, um Ihnen nach einer kurzen Musik einige dieser bedeutenden Orte vorzustellen. Die Ruhestätte von Ahmad ibn Musa alaihi salam ist unter dem Namen Shah Cheragh nicht nur in Shiraz, sondern überall in Iran und auch darüber hinaus bekannt. Ahmad ibn Musa gehört zu den Nachkommen des geehrten Propheten des Islams und seine heilige Ruhestätte ist die größte und wichtigste Pilgerstätte in der Provinz Fars und eine der wichtigsten auch in Iran. Wie ein Edelstein einen Ring schmückt, so ziert sie das Herz der Stadt Shiraz und ist ein Ort, an dem sich die Betrübten und die Verehrer der Prophetenfamilie zahlreich versammeln. Es war im 2. Jahrhundert nach der Hijra, als Ahmad ibn Musa, Sohn des Imam Musa al-Kazim alaihi salam, mit Brüdern und anderen Angehörigen auf dem weiten Weg nach Khorasan, nach Mashhad zu seinem Bruder Imam Reza alaihi salam, dem 8. Imam der Schiiten war. Er und weitere seiner Begleiter wurden auf Befehl des Abbasiden-Kalifen Ma'mun 786 bis 833 nach Christus verfolgt und suchten Zuflucht in Shiraz. Aber sie konnten ihrem Schicksal nicht entgehen und fanden den Märtyrertod. Die Grabstelle Ahmad ibn Musas wurde im 5. Jahrhundert nach der Hijra und dem Mondkalender entdeckt und darauf wurde sein Mausoleum errichtet. Zur Zeit von Shah Ismail I., dem Begründer der Safaviden-Dynastie, wurde im Jahr 1912 nach der Hijra und dem Mondkalender, 16. Jahrhundert nach Christus, die Grabstätte von Shah Cheragh in großem Stil restauriert. 90 Jahre später wurde bei einem Erdbeben mehr als die Hälfte des Baus zerstört und nach einiger Zeit wieder aufgebaut. Danach wurde das Mausoleum Shah Cheragh zu verschiedenen Zeiten restauriert. Im Jahr 1958 wurde die alte Kuppel entfernt und die jetzige stabilere an ihre Stelle errichtet. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurden weitere Schritte zur Verschönerung und Vergrößerung dieser heiligen Grabstätte vorgenommen.
Das heutige Mausoleum Shah Cheragh umfasst eine große überdachte Vorhalle, einen großen Innenhof und viele Räume, die alle Zugang zu dem Grabmal bieten. Der Baustil, die Spiegelmosaiken, die Koraninschriften, die Stuckarbeiten und Verzierungen, die silbernen Türen und Wandverkleiderung und der silberne Schreinaufbau, die diese heilige Stätte schmücken, sind alles wertvolle Beispiele für die Geschicklichkeit und Hingabe der muslimischen Handwerker und Künstler, die sie geschaffen haben. Ganz in der Nähe des Schreins von Amir Ahmad ibn Musa alaihi salam findet sich auch der Schrein seines Bruders Mir Muhammad ibn Musa alaihi salam. Auch sein Schreinaufbau aus Silber ist ein Meister- und Kunstwerk der iranischen Kunsthandwerker. Die Grabstätten dieser beiden edlen Prophetennachkommen bilden also einen prachtvollen Komplex, der zu einem Ort der Spiritualität und zum Pilgerort für viele Verehrer und Ergebene des Prophetenhauses geworden ist und zu dem sie aus Iran und vielen Orten der Welt herbeiströmen. Weiter nun mit anderen heiligen und historischen Orten in Shiraz. Zu ihnen gehört die Atiq-Moschee, die zu den ältesten islamischen Baudenkmälern in dieser Stadt zählt, die lange Zeit auch die Moschee war, in der das Freitagsgebet durchgeführt wurde. Die Atiq-Moschee liegt östlich von dem zuvor beschriebenen Shah-Cheragh-Mausoleum und wurde zur Zeit von Amiruli Safari im Jahr 281 nach der Hijra erbaut. Diese Moschee besitzt 6 Zugänge und inmitten des Hofes steht das sogenannte Khudai-Khane, Gotteshaus. Die Inschriften an diesem Gebäude wurden im 14. Jahrhundert nach Christus zur Zeit von Shah Sheikh Abu Ishaq in der Solz Schönschrift angebracht. Auch die Atiq-Moschee wurde durch Erdbeben schwer beschädigt, wonach sie während der Safaviden und der Qajaren-Dynastie mehrfach restauriert wurde. Eine weitere erwähnenswerte Moschee in Shiraz ist die Nasr-ul-Mulk-Moschee, die während der Qajaren-Dynastie in den Jahren 1876 bis 1888 errichtet wurde und im Zentrum der Stadt liegt. Die Moschee wurde auf Anweisung von Mirza Hasan Ali Nasr-ul-Mulk, dem Gouverneur der Provinz Fars, während der Qajaren-Dynastie erbaut. An der Nord- und Südseite gibt es einen großen Ewan, überdachte Vorhalle oder dreiseitig geschlossene Halle, und die Ost- und Westseite sind durch Säulengänge mit schön verzierten Gewölben gesäumt. Aufgrund ihrer wunderschönen Kachelmosaiken und Malereien wird diese Moschee als schönste Moschee in Iran bezeichnet. Nahezu alle Flächen sind mit Kacheln bekleidet, die mit 7-farbigen Malereien, Blumen, Tieren und floralen Ornamenten geschmückt sind. Diese wunderschönen Malereien zeigen das Genie der iranischen Kachelmaler zur Zeit der Qajaren-Herrschaft. Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit in Shiraz ist das Korantor oder in Farsi Darwaz-e-Quran genannt. Die Besucher von Shiraz können dieses Korantor sehen, wenn sie von Nordosten von Isfahan her in die Stadt kommen. Das erste Korantor in Shiraz soll während der Herrschaft von Azad-ud-Dule während der Buiden-Dynastie, das heißt im 10. Jahrhundert nach Christus, gebaut worden sein. Der in dem Raum über der Straße untergebrachte Koran sollte dazu dienen, dass die Reisenden die Stadt unter dem Schutz des Korans verlassen konnten. Auch heute noch verlassen die Iraner, die sich auf eine längere Reise begeben, sozusagen unter dem Koran hingegen das Haus. Im Laufe der Zeit wurde das Korantor in Shiraz beschädigt und zerstört. Während der Sand-Dynastie hat es Karim Khan Sand wieder aufbauen lassen. Später dann, im Jahr 1937, wurde das Tor im Zuge des Ausbaus der Straße erneut zerstört und letztendlich hat im Jahr 1948-49 ein wohlhabender Shirazer Kaufmann namens Hossein Igar, auch bekannt unter dem Namen Etemad al-Tujar, das Korantor originalgetreu wieder aufbauen lassen. Heute führt die Hauptstraße aber nicht mehr unter dem Tor hindurch, sondern das Tor steht neben der Straße und ist Teil eines Parkes, der Ausflugsziel für viele Einheimische und Touristen ist. Liebe Hörerfreunde, mit den vielen sehenswerten Orten in Shiraz, die direkt mit dem Glauben und der Religion der Menschen in Iran in Verbindung stehen und von denen wir Ihnen in unserem heutigen Beitrag die wichtigsten kurz vorgestellt haben, sind die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt aber noch nicht ausgeschöpft. Um Sie nicht zu ermüden und zu verwirren, lassen wir es heute mit dem Gesagten bewenden und gehen erst beim nächsten Mal auf eine weitere große Bedeutung von Shiraz ein, nämlich ihre Bedeutung als Stadt der Dichter. Bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal, Khuda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Gholam Hossein Banan mit dem Titel Dar Arezuye To, das heißt Im Verlangen nach dir.
جدا از آن نگاه آتش خیزد چو آتشی خاموشم به یاد آن لبان شورم گیزد چو می به ساغر جوشم چو لاله ام که عشق شب جای می به کام من میریزد شراب غم بود که دست داران به جام من اگر که روزی
بازایی گذر در این ره بنمایی یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی چون من بخندد از شادی تازه شود ز صفا عشق بی حاصل من اکنون سوزد دل من در آرزویت چون آه بی اثرم فریاد ره گذرم هر شب به جویت اگر که روزی باز آیی گذر در این ره بنمایی یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی چون من بخندد از شادی تازه شود ز صفا دگران شب است امشب دگران شب است امشب که ز پی سحر نداره منو با که یکی اثر نداره یا اخدار غلط است این که گویم غلط است این که گویم ز دل ره است دل را دل من ز قصه خون شد دل تو خبر نداره همه بال و پر گشاده به شکنج دام مرغی چه کند که پر نداره دارم دلی ز غم شکسته دارم چون مرغ طوفان گذشته از جان به کام طوفان رود. ندیده ام به بزم هستی نه جوش می نه زود مستی، ندیده شادی به نامرادی ز کوی جانون رود. جدا از آن نگاه آتش خیزد چو آتشی خاموشم، به یاد آن لبان شورم گیزد چون می به ساغر جوشم، چو لاله هم که عشق شب جای می به کان من میریزه، شراب غم بود که دست دوران به جام من میریزه. اگر که روزی باز آیی گذر در این ره بمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی، چون من بخندد از شادی تازه شود ز صفا. عشق بی حاصل من اکنون سوزد دل من در آرزویت، چون آه بی حسرم فریاد ره گذرم هر شب به تویت. اگر که روزی باز آیی گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی، چون من بخندد از شادی تازه شود ز صفا.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
In unserem heutigen Beitrag geht es darum, in Sachen Arbeit weder zu übertreiben noch zu untertreiben und den Mittelweg zu gehen. Außerdem wird auch über die Bedeutung der Erholung und der Unterhaltung gesprochen. Den Mittelweg gehen bedeutet in Bezug auf Arbeiten, dass der Mensch sich sowohl vor Faulenzerei hütet, als auch vor Überarbeitung. Beide haben nämlich eine zerstörerische Wirkung auf Leib und Seele. Der Islam ist der Weg der Mitte. Er fordert seine Anhänger auf, bei der Nutzung der Segnungen, die Gott zur Verfügung stellt, Ausgleich zu schaffen und Maß zu halten. Leider achten die meisten im Leben nicht auf die Regel der goldenen Mitte. Entweder übertreiben sie oder sie untertreiben. Fehlende Ausgeglichenheit ruft für den Einzelnen
die Familie und schließlich für die Gesellschaft Komplikationen hervor. Es lässt sich sagen, dass die besten Bedingungen für die Entfaltung und Vervollkommnung des Menschen vorliegen, wenn er in allen Angelegenheiten auf Weg der Mitte bleibt. Ein wichtiges Hindernis auf dem Weg des Menschen zu seiner Vervollkommnung kommt zustande, wenn er sich körperlich unselig und mäßig mit den weltlichen Dingen beschäftigt. Denn in einem solchen Fall wird Gott ihm keine Gunst mehr erweisen. Imam Sadr alaihi salam sagt in Biharul Anwar Band 78 Seite 1, jemand, der dauernd um das Weltliche besorgt ist, den beachtet Gott nicht. Imam Sadr alaihi salam erklärt dazu weiter, wenn der Mensch zu sehr nach dem Weltlichen verlangt, wird er sich nur noch damit beschäftigen. Er wird nicht mit dem, was er erreicht hat, zufrieden sein und immer das Gefühl haben, noch mehr zu brauchen. Wenn der Mensch aber nur aus Begierde nach neuem Besitz arbeitet, ist er maßlos geworden. Diese Übertreibung wird ihm schaden. Arbeit ist für alle von Bedeutung, aber neben Arbeit muss es auch Zeiten der Erholung und Unterhaltung geben, ebenso wie Zeiten für das spirituelle Weiterkommen. Erholung und spirituelle Erfolge wirken sich sogar wieder günstig auf die Arbeit aus und steigern die Arbeitsqualität. Wenn der Islam der Rolle der Arbeit große Beachtung schenkt, bedeutet das nicht, dass der Mensch so viel arbeiten soll, dass keine Zeit mehr für gesunde Freizeitbeschäftigungen und für gottesdienstliche Handlungen übrig bleibt. Es gibt ein Hadith, Überlieferung von Imam Musa Kasim alaihi salam, und zwar empfiehlt er, seid bestrebt, eure Zeit in vier Teile einzuteilen. Einen Teil für die Anrufungen Gottes, einen Teil für Arbeit und Anstrengung, einen Teil für die Beziehungen zu den Glaubensbrüdern und vertrauenswürdigen Personen und einen weiteren für die erlaubten Freuden. Wenn ihr eine gesunde Freizeitbeschäftigung habt, werdet ihr dadurch für die anderen Angelegenheiten des Lebens gestärkt. Aus Tuhaful Urul, Seite 433. Gerade auch der letzte Hinweis in dieser Überlieferung verdient Beachtung, nämlich da, wo es heißt, dass es sich positiv auf die Erfüllung einer Aufgabe auswirkt, wenn der Mensch seine Freizeit gesund gestaltet und auf diese Weise neue Kräfte schöpft.
Pausenloses Arbeiten ruft zweifelsohne auf lange Sicht körperliche und seelische Beschwerden hervor. Einige Berufe haben sogar um ein Vielfaches mehr negative Begleiterscheinungen als andere. In den meisten Teilen der Welt gilt ein 8-stündiger Arbeitstag, aber viele Berufstätige müssen mehr als 8 Stunden arbeiten. Untersuchungsergebnisse belegen, dass zu viel Arbeit psychische Mehrbelastungen bedeutet, wobei dieser Stress zur Schlaflosigkeit und körperlichen Beschwerden führt und sogar das Abwehrsystem des Körpers schwächt. Gemäß Untersuchungen in England steigert ein zu langes Arbeiten die Gefahr der Herzerkrankungen und beschwört in einigen Fällen sogar eine akute Todesgefahr herauf. Bei Menschen, die mehr als 11 Stunden am Tag arbeiten, ist die Gefahr eines Herzinfarktes nämlich größer als bei anderen, die 7 bis 8 Stunden am Tag eine Berufstätigkeit ausüben. Der fehlende Schlaf führt ohnehin zu weiteren Schwierigkeiten. Jemand, der viel arbeitet, schläft normalerweise weniger als 6 Stunden am Tag. Aufgrund der sogenannten Forschungsarbeit wird Ärzten empfohlen, bei der Untersuchung von Patienten auch nach ihrer Berufssituation zu fragen, um der Krankheitsursache nachzugehen. Der Stress wegen viel Arbeit führt nämlich zu höherem Blutdruck und kann sogar Verdauungskomplikationen hervorrufen. Gemäß Islam besitzt die Arbeit einen hohen Stellenwert, dennoch lehnt er eine Übertreibung ab. Es ist klar, dass einige zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes zur Mehrarbeit gezwungen sind. Der Koran und die Überlieferungen sagen auch nicht, dass der Mensch nicht ein Minimum an Unterhalt für die Familie anstreben soll. Er lehrt vielmehr, dass der Mensch sich vor der Weltenliebe und der Anhäufung von unnötigem Reichtum hüten muss und sich nicht auf Raffgier überarbeiten darf. Der Mensch soll so viel arbeiten, dass er beschaffen kann, was er und seine Familie brauchen und ohne, dass er seelisch aus dem Gleichgewicht kommt. Imam Sadiq alaihi salam hat gesagt, jemand, der wegen dem Jenseits das weltliche Leben vernachlässigt oder sein jenseitiges Leben wegen dem irdischen ignoriert, der gehört nicht zu uns. Aus Wasailul Shia, Band 12, Seite 49. Eine weitere negative Folge von Mehrarbeit besteht darin, dass der Mensch weniger Zeit mit seiner Familie verbringt und dies gefährdet die Beziehungen in der Familie. In Familien, in denen Vater oder Mutter oder beide Eltern lange Zeit auf der Arbeit verbringen, sind ihre anderen Mitglieder, insbesondere die Kinder, belastet. Der Pädagoge Mujtaba Hudoi sagt dazu, manche Leute sind so sehr an ihrem Beruf interessiert, dass sie andere Prioritäten des Lebens völlig vernachlässigen. Sie planen keine Zeit für das Streben nach Wissen ein und sie beachten nicht ihre Ehefrau und deren Bedürfnisse oder die Erziehung der Kinder. Für sie sind die Beziehungen in der Familie und Freundschaften unwichtig geworden. Manchmal übertreibt ein Mensch dermaßen seine Berufstätigkeit, dass er nicht mehr auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit achtet. Zweifelsohne ist auch Trägheit bei der Arbeit als eine Verhaltensstörung zu betrachten. Die Übertreibung bei der Arbeit führt jedoch zu individuellen und sozialen Problemen. Die Notwendigkeit von Freizeit und Erholung ist nicht von der Hand zu weisen, aber natürlich darf auch hierbei nicht übertrieben werden, denn das würde erneut materielle und immaterielle Verluste verursachen. Es ist also ein Mittelweg zu wählen. Imam Sadiq alaihi salam empfiehlt, hütet euch vor Übertreibung bei der Arbeit und bei Anstrengungen und hütet euch auch ernsthaft vor Faulenzerei, denn mit Über- und Untertreibung beginnt alles Unglück. Behar al-Anwar, Band 78, Seite 180. Während Arbeit und Anstrengung den Aufstieg des Menschen zu den Gipfeln des Erfolges ermöglichen, führen Faulheit und Untätigkeit zur Verkümmerung der Fähigkeiten des Menschen. Um den Mittelweg zu finden, sollte man als eine angemessene Zeit für Arbeit und Beruf bestimmen und die restlichen Stunden für andere Angelegenheiten des Lebens nutzen, wie gesunde Beziehungen zu anderen, Gott dienen und geeignete Freizeitvergnügungen.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.